Unsere Gäste hier im Studio vom LTT, Lars Helmer und Adrian Herrmann, zwei Dramaturgen, einer altbekannt, einer neu dabei. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Ja, Adrian, du bist neu am LTT, Chefdramaturg. Gibt es da so eine Abstufung dann auch?
Also nein, also dieses Chef würde ich jetzt mal gerne in Klammer setzen, zumindest wenn es darum geht, im althergebrachten Sinne. Ne? Also neben mir, der Lars, ist ein ganz, ganz erfahrener Kollege, der den Job wirklich schon sehr lange macht. Also ich glaube, ich muss mir nicht anmaßen, dem jetzt irgendwie hier erzählen zu wollen, wie der Hase läuft. Da geht es in meinen Augen heutzutage viel mehr darum, irgendwie die Prozesse an einem Theater mit vielleicht auch neu zu strukturieren, zu moderieren und dann auch als irgendwie Kopf einer Dramaturgie, also einer Abteilung auch nach außen irgendwie aufzutreten. Das ist für mich viel mehr dieser Begriff von einer, in Klammer, Chefdramaturgie, als jetzt, dass ich hier den Kolleginnen und Kollegen erzählen wollen würde, wie sie ihren Job zu tun haben.
Wie hast du dich eingearbeitet, eingelebt bisher?
Ja, ziemlich mit Schwung, würde ich sagen, denn die Produktion, die ich mitbetreue, ist von Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sichuan, und wir haben morgen Premiere. Das heißt, seit dem Start in die neue Saison, jetzt am 14., ging es eigentlich ruckzuck in die Endproben, und da war eigentlich gar nicht viel Zeit, über irgendwas groß nachzudenken, sondern es ging einfach Schlag auf Schlag, eins folgte aufs nächste. Und so ist man da dann irgendwie eine volle Kanne einfach gestartet.
Hast du dich beworben? War die Stelle ausgeschrieben? Wie kam es dazu, dass du jetzt am LTT bist?
Ja, die Stelle war tatsächlich ausgeschrieben, was in dieser Kategorie gar nicht so selbstverständlich ist. Und dann bin ich da durch einen ganz normalen Bewerbungsprozess gegangen. Das heißt, ich habe da erstmal ein Anschreiben mit Lebenslauf hingeschickt und dann hörte ich auch mal eine kurze Zeit nichts und dachte schon, okay, das war nichts. Und dann kam aber eine Meldung zurück, wir würden Sie gerne näher kennenlernen, und ich sollte mal einen Spielplanentwurf für eine Spielzeit am LTT mitbringen. Und das habe ich dann gemacht, habe mich da hingesetzt mit viel Papier und spitzen Bleistift und versucht, irgendwie für dieses Haus eine Spielzeit zu konzipieren, für die Stadt, für die SpielerInnen im Ensemble, wo ich meine, das würde so irgendwie von den Stücken und von meinen Ideen und dem Haus zusammenpassen. Und das ist natürlich etwas seltsam. Das macht man ja eigentlich im Team, erstmal in der Dramaturgie, aber auch mit einer Oberspielleitung. Man hört ja auch Wünsche aus dem Ensemble an. Das heißt, das war schon etwas merkwürdig, das komplett alleine zu machen. Aber das ist ja auch erstmal nur ein Vorschlag als Basis, um sich kennenzulernen. Und auf dieser Basis haben wir dann auch anderthalb Stunden miteinander gesprochen. Ja, und dann gingen die nächsten Schritte weiter. Und am Ende hieß es, wollen Sie nach Tübingen kommen? Und ich habe dann sehr, sehr schnell und sehr freudig Ja gesagt.
Was war da alles drin in deinem ersten Spielzeitentwurf?
Boah, du, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Also vieles, auch was man dann sofort wieder über Bord wirft, wenn man mit den Kollegen wirklich redet und sich mit einem Ensemble austauscht und die SpielerInnen nochmal anders kennenlernt. Ne? Also da ging es wirklich auch einfach drum, miteinander ins Gespräch zu kommen und mal überhaupt so Theaterideen auszutauschen, ob man irgendwie ein bisschen sich, oder um sich ein bisschen zu beschnuppern, sich ein bisschen näher kennenzulernen, ob man denn irgendwie gleich tickt.
Kanntest du das LTT und Tübingen schon vorher?
Ja, also das LTT, das ist so ein bisschen Homecoming für mich. Also ich komme aus Sigmaringen ursprünglich, dort bin ich aufgewachsen, und das LTT war damit irgendwie das erste Theater, das ich so richtig kennengelernt habe. Einerseits durch die Abstecher in die Sigmaringer Stadthalle, die bei den Kolleginnen und Kollegen nicht so wahnsinnig beliebt ist immer, aber also für mich wahnsinnig wichtig, und deswegen finde ich auch dieses Konzept der Landesbühne so spannend und toll, weil ich bin darüber wirklich mit dem Theater sozialisiert worden, und dann etwas älter auch die Ausflüge natürlich nach Tübingen abends, um sich hier Dinge anzuschauen, und so bin ich, glaube ich, eben zum Theater gekommen.
Also bist du ein Vertreter und Verfechter auch der Abstecher dadurch, dass das für dich ja, der Weg zum Theater war?
Ja, also ich glaube, ganz immens wichtig heutzutage, dass wir irgendwie uns nicht darauf konzentrieren, irgendwelche Kulturleuchttürme heranzuzüchten in irgendwelchen Metropolen, sondern umso mehr in der heutigen Zeit, dass wir versuchen, irgendwie in die Fläche zu gehen, dass wir Kultur zu erschwingbaren Preisen irgendwie versuchen, ja, also auch in die sogenannte Provinz zu tragen.
Was gehört sonst noch zu deiner Vision von Theater?
Also was ich eingangs schon gesagt habe, mir geht es nicht so sehr um eine Hierarchie, sondern mir geht es eigentlich darum, ein Miteinander möglichst fruchtbar zu gestalten. Also Theater ist Teamsport, da stehen die Leute gemeinsam auf der Bühne, man arbeitet gemeinsam 6 bis 7 Wochen konzentriert und unter Hochdruck da immer auf die Premieren hin. Und das ist eigentlich auch so ein immer der Traum von mir, möglichst im Kontakt mit allen da etwas Großes oder wirklich was künstlerisch Wertvolles auch zu erzeugen.
Lars, wie hast du den neuen Kollegen bisher erlebt?
Als genau das, was er gerade beschrieben hat, als Teamplayer, als jemand, der unglaublich kommunikativ ist und Meinungen einfordert. Und insofern, das lässt sich alles sehr, sehr gut an. Und es sind natürlich jetzt nicht nur die 14 Tage, seit wir wieder aus dem Sommerurlaub zurück sind. Wir haben ja schon sogar weit vor Corona, ich glaube, gewählt oder bestätigt wurdest du im Januar. Und wir haben also schon weit vor Corona immer zusammengesessen und genau das gemacht, was Adrian gerade sehr, sehr gut formuliert hat. Ideen entworfen, Ideen verworfen, versucht irgendwie neue Formate einzubringen, was für Adrian natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil er letztlich jetzt seine erste Spielzeit antritt mit einem Plan, den wir schon vor einem Jahr gemacht haben mit dem Vorgänger von Adrian, Stefan Schnabel. Insofern muss er jetzt so seine Nischen finden, wo er Akzente setzen kann. Und ab dem Sommer 21 wird es dann auch deutlicher seine Handschrift tragen, weil da sicherlich Projekte und Stücke auf dem Spielplan erscheinen, an denen sein Herz mehr hängt als jetzt vielleicht aktuell einige Produktionen des laufenden Spielplans.
Wie hast du und wie habt ihr am LTT jetzt die vergangene Spielzeit in Erinnerung und auch dann quasi, wo nach der Hälfte was passiert ist, was ja niemand voraussehen konnte und planen?
Helmut Schmidt hat mal gesagt, wenn was scheiße ist, dann muss man scheiße sagen. Und nicht wie Helmut Kohl, wichtig ist, was am Ende rauskommt. Also es war scheiße. Ne? Denn wir sind eigentlich wirklich gut in die Saison gestartet und mit viel Werf. Und wir hatten noch so viel vor ab dem 13. März, aber es brach uns dann letztlich alles weg. Wobei ich echt sagen möchte, wir haben wirklich tapfer den Kopf immer hochgehalten mit verschiedenen unterschiedlichen Programmen und Spielformaten, mit der wir uns ja über diese wunderbare, wetterlich wunderbare Zeit von April bis Juli gerettet haben. Und es ist aber wirklich, also man macht einen Entwurf für eine ganze Spielzeit und wenn die nach 3/4 der Spielzeit eigentlich komplett runtergefahren wird und komplett eingestellt wird, dann fehlt einfach, das ist wie ein amputiertes Bein, also man hat einfach eine Idee eines Spielplans nicht zu Ende bringen können und das ist einfach traurig und wie Helmut Schmidt sagt, scheiße.
Kann man das Bein dann jetzt wieder annähen?
Naja. Also flickenhaft, sage ich mal. Ja, wir konnten natürlich jetzt zumindest fast alle Produktionen für die kommende Spielzeit retten. Wir mussten ein Stück rausschmeißen. Das hat aber eigentlich eher, ich sag mal, hygienetechnische Gründe, weil wir im LTT das Problem haben, dass unsere Probenräume nicht so arg groß sind und wir ganz strikte Personenbegrenzungen haben. Also auf dieser Probebühne dürfen sich 6 Leute aufhalten, auf der anderen 9 und auf der größten 14. Nur also bei 6 Leuten kommst du schon wirklich in Schwierigkeiten, denn da stehen dann 3 Schauspieler und dann darf der Regisseur noch anwesend sein und die Regieassistentin und vielleicht die Kostümbildnerin, aber für den Dramaturgen ist schon kein Platz mehr, der darf nicht hin. So, und das sind dann auch so Gesetzmäßigkeiten, denen wir einfach unterliegen. Und wir haben eine Produktion Ende November gecancelt, Jenseits von Eden, auf die ich mich auch persönlich sehr gefreut habe, diese große amerikanische Familiengeschichte. Aber die wird nicht kommen, weil wir parallel dazu noch ein großes Neue Deutsche Welle Musical im Programm haben und wir einfach keine Raumkapazität haben, um diese beiden Stücke parallel zu erarbeiten. Und das sind natürlich dann Beschneidungen, die von außen kommen, die einfach nicht schön sind.
Und Stücke aus der letzten Spielzeit, die kaum gespielt wurden oder nicht die Premiere feiern konnten, haben die es in die neue jetzt gerettet? rüber geschafft?
Also die letzten großen Premieren, die hätten stattfinden sollen, wären ja Lulu von Frank Wedekind oder Tartuffe von Molière gewesen. Die kriegen wir einfach nicht mehr gestemmt. Wir beginnen ja jetzt mit dem guten Menschen von Sichuan morgen. Das ist auch eine Riesenproduktion und da ist einfach keine Kapazität, diese großen Sachen noch zu retten. Aber die kleineren Produktionen, die auch noch im Juni Premiere hatten, ich spreche von Medea, ich spreche von Top Docs, die werden wieder aufgenommen. Die haben schon teilweise auf dem Hof oder im Saal und in der Werkstatt ihr Publikum gehabt und werden auch wiederkommen. Genauso Warten auf Godot und zahlreiche Stücke natürlich auch im Kinder- und Jugendtheater.
Du hast angesprochen, harte, starre Regeln, die von außen an euch herangetragen werden. Was zählt da alles noch dazu? Und auch, wie sieht's baulich aus? Konntet ihr euch auf die Situation einstellen?
Also die größte Katastrophe ist natürlich, dass wir von unseren knapp 400 Plätzen im Saal 78 besetzen dürfen. Und 78 besetzen heißt aber, es müssen eigentlich 78 Doppelplätze gebucht werden sozusagen. Also was ist denn 78 durch 2? 6? Naja, irgendwas um die 30. Das heißt, wenn ich sag mal 30 Einzelpersonen Karten kaufen, dann haben wir eben auch nur 30 Zuschauer, weil den Platz neben dieser Einzelkarte darfst du natürlich nicht verkaufen. Deshalb ein Appell an alle Ehepaare oder sonst wie Verwandte, die in einem Haushalt leben, kommen Sie zu zweit ins Theater. Das ist auf jeden Fall für uns lukrativer. In der Werkstatt ist es noch krasser, da dürfen 31 Leute rein. Also das kann ich jetzt im Kopf rechnen. Also 15 Einzelpersonen wären dann auch eine Katastrophe. Aber das verlangen die Hygieneregeln eben, genauso wie wie die Tatsache, dass wir keine Pause machen dürfen, weil wer das LTT kennt, unsere Toiletten sind im Untergeschoss. Da muss man über eine relativ enge Treppe nach unten und das lässt das Hygienekonzept nicht zu. Das heißt, wir müssen pausenlose Stücke spielen. Das beschränkt natürlich auch bei einem doch sehr, ich sag mal, langen Stück wie dem guten Menschen von Sichuan, das etwas über 2 Stunden dauern wird. Da muss man dann schon auch eine starke Blase mitbringen.
Dann euer Chef, der Intendant Thorsten Weckerlin, hat gestern beim SWR, glaube ich, nochmal diese Hygienemaßnahmen für Theater speziell sehr kritisiert. Wie denkt ihr darüber?
Also ich glaube, man muss ihm da in der Sache eigentlich beipflichten. Andere Bundesländer sind da weiter. Die haben ein Schachbrettmuster zum Beispiel entwickelt, so dass man nicht mehr mit einem Meterstab wirklich die 1,50 von jedem Platz aus messen muss, um da diese Abstände zu wahren und dann auf diese eben 78 Plätze kommt im Saal bei uns, sondern wo man sozusagen im versetzten Verfahren jeden zweiten Platz dann besetzt. Und die Erfahrung zeigt ja auch, dass bis jetzt, also zumindest innerhalb von Kulturinstitutionen, kein einziger Fall von Ansteckung bekannt geworden ist bei sowas oder bei diesen Veranstaltungen. Das ist in meinen Augen schon ein Appell wert an die Verantwortlichen, da nochmal drüber nachzudenken, ob diese ganz strengen Auflagen nicht nochmal überprüft und schrittweise dann auch angepasst werden könnten.
Dann ist ja jetzt hier, aber wenn die zweite Welle quasi kommen würde, nochmal ein Lockdown, will keiner drüber nachdenken, oder?
Katastrophal. Also es sind ja jetzt schon, dadurch, dass wir ab dem 13. März nicht mehr haben spielen dürfen, unglaubliche finanzielle Verluste angefahren. Und wir sind ein kleines Theater, wir sind auch auf Eigeneinnahmen aus Ticketverkäufen hier in Tübingen, aber auch aus dem Verkauf von Abstechern, zum Beispiel nach Sigmaringen in Adrians Heimatstadt, angewiesen. Das sind unsere Einnahmen. Beispiel Sigmaringen, wunderbare Stadthalle, toller Saal für die Zuschauer, Bühne ausreichend groß. Wir können aber in Sigmaringen nicht spielen, aus den ähnlichen Gründen wie bei unseren Proberäumen. Im Backstage-Bereich, also im Hinterbühnenbereich, ist zu wenig Platz. Also wenn da eine Truppe mit 9 Schauspielern plus 6 Technikern plus 2 Maskenbildnern plus 2 Ankleiderinnen und so weiter und so fort kommt, dann kann man in Sigmaringen Backstage kein Hygienekonzept mehr fahren. Und das ist an vielen, vielen dieser Abstecher- und Gastspielorte so. Und das fährt uns natürlich massiv ins Kontor. Und das Problem ist natürlich, dass wir keine Signale aus der Landesregierung und von der Stadt Tübingen bekommen, wer fängt diesen Fehlbetrag auf. Also das kann nicht nur uns, sondern alle Kultureinrichtungen in Tübingen und darüber hinaus massiv treffen.
Existenzielle Bedrohung steht an. Inwiefern beeinflusst es die künstlerische Arbeit auch? Also
ich glaube erstmal nicht.
Also ich glaube, die künstlerische Arbeit, das merkt man an den Proben jetzt gerade für den guten Menschen von Sichuan oder Hyperion, die haben mit ganz eigenen Problemen oder Gegebenheiten umzugehen. Also nämlich, dass auch auf der Bühne ja die Abstände zueinander gewahrt werden müssen oder Maske getragen. Der gute Mensch von Sichuan ist mit einer Musik versehen von Paul Dessau. Das heißt aber, wenn ich da einen Trompeter auf der Bühne stehen habe und dazu singt jemand, dann müssen die zueinander, wenn sie parallel stehen, 3 Meter und nach vorne zum Publikum mindestens 6 Meter Abstand halten, wenn keine weiteren Maßnahmen getroffen sind. Also da wird es dann nochmal schärfer, weil an Auflagen, was da an Auflagen greift. Und ich glaube, damit ist dann die Kunst befasst. Diese existenziellen Bedrohungen, damit müssen wir jetzt für uns umgehen und hoffen natürlich alle ganz, ganz arg, dass da bald ein Signal kommt, auch von den Trägern.
Ich glaube aber auch, dass also die SchauspielerInnen und alle anderen künstlerischen Beteiligten fast ein bisschen so eine Insel der Glückseligkeit erleben in den Momenten, wo sie im Theater proben oder eine Vorstellung spielen, weil ich glaube, die existenzielle Angst ist eine ganz individuelle. Dann geht die alleinerziehende Mutter nach Hause und muss da ihr Kind digital unterrichten oder versuchen oder darauf aufpassen, dass das alles funktioniert. Das sind, glaube ich, wirklich individuelle existenzielle Ängste.
Dann hattet ihr jetzt den Start in die Spielzeit mit einem Theaterfest, wie das so üblich ist. Letzte Woche war das Wetter noch gut. Ja. Ja. Wie ist es gelaufen?
Super. Also auch da haben wir natürlich konzeptionell umgedacht und haben das Ganze eben in den Theaterhof verlegt. Also das ist ja eigentlich also ein Parkplatz, wo unsere LKWs und Fahrzeuge stehen. Aber wir hatten dort schon vor dem Sommer ja eine Bühne aufgebaut und da hat alles stattgefunden. Christoph Roos hat die 4 wunderbaren neuen Schauspieler, die unser Ensemble jetzt ergänzen, vorgestellt und die haben mit kleinen individuellen Nummern sich präsentiert. Es gab eine große Modenschau mit Kostümteilen, sogenannter Fundusverkauf, wo auch eine Menge Geld eingenommen wurde, was eine schöne Sache ist. Und am Abend gab es dann noch im Saal für eben besagte 78 zugelassene Zuschauer eine Vorstellung des konzertanten Chelsea Hotels und parallel in 80 Tagen um die Welt von unserem jungen LTT in der Werkstatt. Und es war so ein wunderbarer Nachmittag von 15.30 Uhr bis 21 Uhr bei herrlichstem Wetter und hat großen Spaß gemacht.
Der Fundusverkauf, wer entscheidet dann, welche Kostüme nicht mehr gebraucht werden? Ist das so, kann man das so absehen? Muss man da nicht auch was auf Halde haben?
Ja, aber das waren so spezielle Dinge, also ein Hasenkostümchen mit Puschelschwanz, also, und ich glaube, das war 15 Jahre alt. Das kann man notfalls dann auch mal neu machen. Oder irgendwelche Superheldenleibchen und nein, das entscheiden schon unsere Chefinnen aus der Kostümabteilung und das ist schon so in Ordnung.
Gibt es da immer auch dann eine Geschichte zu dem Kleidungsstück?
Ich habe so ein bisschen abseits der Bühne gestanden mit Einlasspersonal und so weiter, die teilweise seit 30 Jahren am LTT sind und die kannten jedes einzelne Teil. Ich habe tatsächlich nur 3 T-Shirts wiedererkannt aus der Produktion Schöne neue Welt und die hat sogar der Regisseur selbst gekauft.
So, also war es ein Erfolg, ein Start in die neue Spielzeit und jetzt wird es ernst sozusagen mit der ersten neuen Premiere am morgigen Samstag, der gute Mensch von Sichuan, Premiere am LTT und gleich dein erstes Stück sozusagen, das du als Dramaturg begleitest. Was gibt's noch zu tun bis morgen?
Also wir sind glücklicherweise sehr, sehr weit. Der Regisseur Dominik Günther und die Ausstatterin Sandra Fox haben da ganze Arbeit geleistet und sehr souverän für alle Beteiligten, glaube ich, die Sache so weit gestaltet, dass wir ganz entspannt heute in eine hoffentlich nicht zu gute GP gehen können. Das ist ja auch eine alte Theaterregel. Die GP sollte ja eher etwas schlechter ausfallen, damit dann die Premiere richtig knallen kann. Aber wir sind eigentlich alle wirklich guter Dinge, dass das ein schöner und sehr, sehr interessanter Auftakt sein kann. Das ist ja eins dieser Paradestücke von Bertolt Brecht, ja, mit diesem Begriff des epischen Theaters verknüpft. Und ich bin da immer wieder einfach auch erstaunt drüber, was die SpielerInnen und auch die Regie gemeinsam aber geschafft haben, diese Sätze einfach so lebendig wieder für uns zu bekommen und einfach, dass man immer wieder drüber erstaunt ist, welche Gültigkeit diese bald 80 Jahre alten Sätze immer noch für uns meistens leider haben.
Stell uns doch das Stück mal nochmal vor, für alle, die den guten Menschen von Sichuan nicht aus dem FF kennen und parat haben.
Also, ich versuch's mal ganz knapp. Da gibt es in der Provinz Sichuan eine Prostituierte namens Shen Te und diese junge Prostituierte ist als einzige bereit, über Nacht drei Götter bei sich aufzunehmen. Alle anderen haben da längst die Türen zugeschlagen und als Dankeschön hinterlassen ihr diese drei Götter dann ein bisschen Geld und davon erwirbt sie sich einen kleinen Tabakladen. Und beschließt nun ihrem Naturell folgend, dass sie mit diesem Tabakladen und mit diesen Einnahmen daraus Gutes tun kann für ihre Nachbarschaft. Das ist aber irgendwie als Konzept, naja, das trägt nicht so richtig weit, weil sofort, also noch bevor sie überhaupt etwas verkauft hat, schon eine ganze Reihe anderer auf der Matte stehen, die selber wenig haben und von ihr jetzt fordern. Und das heißt, also sie ist dabei, sich zu verausgaben und relativ schnell droht sie eigentlich schon wieder pleite zu gehen und dieses Geschäft zu verlieren. Und darüber kommt sie dahin, dass sie sich gedrängt sieht, ein alter Ego zu schaffen, nämlich einen Vettern. Und dieser Vetter namens Shui Ta, der leitet ab dann das Geschäft und das tut er ziemlich skrupel- und rücksichtslos. Und der lässt da eben keine Forderung irgendwie hier unhinterfragt durch und handelt auch ziemlich brutal die anderen runter. Und das heißt, das Geschäft scheint kurz eigentlich gerettet, aber zu welchem Preis? Ja, also, und dann kommt eigentlich schon die Frage auf, die über diesem Stück schwebt, wie kann man es in einer kapitalistischen Gesellschaft eigentlich schaffen, gut zu sein, wenn das System einem nahelegt, dass Schlechtsein zum Erfolg führt. Dann lernt Shen Te einen jungen Flieger kennen, einen Arbeitslosen, rettet den vorm Selbstmord, verliebt sich in ihn, aber auch der entpuppt sich da als eine etwas zwielichtige Gestalt, ist neben ihr vor allem auch an dem Geld und ihrem Laden interessiert, was ihn dann wieder in eine Stellung als Flieger bringen könnte. Und also auch da in der Liebe nimmt es so seinen Lauf und seine Verwicklung und man stellt fest, also auch dieser Bereich, der innerhalb der Gesellschaft, der gerne so als hehr und privat irgendwie verkauft wird, und das ist vielleicht schon das Stichwort, der ist eben nicht frei von irgendwelchen kapitalistischen Zügen. Ja? Also wenn die gesamte Gesellschaft so geprägt ist, dann färbt das eben auch in die privatesten Bereiche unseres Lebens ab. Und also ich will jetzt nicht ganz vorweggreifen, aber das geht natürlich dahin, dass das kein gutes Ende nehmen kann und Shen Te einfach dem zunehmenden Druck, wer sie nun sein möchte oder sein darf innerhalb dieser Gesellschaft, nämlich sie selbst, Shen Te, die Gute, oder ihr Vetter Shui Ta, er der Schlechte, dieser Druck wird natürlich immer größer und an dem droht sie dann auch zu zerbrechen.
Warum hat Brecht es in Sichuan spielen lassen? Weiß man das?
Ja, da sind wir eben bei diesem Stichwort des epischen Theaters. Nicht? Also Brecht hat das ganz bewusst so gewählt, weil er das so ein bisschen von uns, von unserer Lebensrealität wegrücken wollte. Ja? Und das war in den 40er Jahren, als das Stück entstanden ist, natürlich auch nochmal was anderes. Ja? Da war China vielleicht auch nochmal ein anderer Begriff als für uns heute. Und Brecht hat es sich da auch nicht einfach gemacht. Also A, hat er sehr lange an dem Stück geschrieben und B, gibt es auch von ihm notierte Überlegungen, ob es nun China oder zum Beispiel Chima heißen sollte. Also wie weit geht man innerhalb dieser sogenannten Verfremdung, um diesen Stoff einerseits noch greifbar zu machen und andererseits aber auch nicht zu nah am Publikum anzusiedeln.
Und was meint episches Theater? Genau das? Oder gibt es da noch mehr Komponenten?
Ja, genau. Also darum geht es eigentlich, dass wir dieser Geschichte folgen sollen, aber uns nicht zu sehr in unserem dramatischen Mitleid, das wäre so das Gegen, also das dramatische Theater wäre so der Gegenbegriff, ja, dass wir uns nicht zu sehr in einem Mitleid mit dieser Hauptfigur, dieser Shente vielleicht ergehen, sondern dass wir durch die gewählten Mittel, durch eine ausgestellte Sprache, durch ein Sprechen nach vorne, durch ein, also das direkte Adressieren ans Publikum von der Bühne aus, eigentlich dahin gebracht sehen, darüber nachzudenken, was läuft denn da schief und ist das nur da so oder ist das nicht vielleicht auch bei uns der Fall? Geht es da nicht eigentlich um uns? Ja, also nicht so sehr eine Einfühlung, wie es bis dahin zu Brechts Zeiten gerne praktiziert wurde im Theater, sondern auch ein Umsetzen, eigentlich ein modern machen. Das ist, also Brechts episches Theater ist eigentlich ein Theater, das wir heute viel selbstverständlicher kennen, ohne dass wir es episches Theater nennen würden, ja.
Also er möchte direkt Veränderungen beim Publikum erreichen. Also zielt
da. Es gibt von Brecht den schönen Satz, so salopp jetzt daher zitiert: Die Aufgabe des Theaters ist es nicht, die Welt zu verändern, sondern sie als veränderbar darzustellen. Und ich glaube, das fasst sehr, sehr gut und das fasst eigentlich für mich auch wirklich in gute Worte, was unsere Kunst und unsere Arbeit sein kann. Ja. Wir können nicht mit unseren bescheidenen Mitteln irgendwie da meinen, mit der Bühne unmittelbar den Hebel anzusetzen und dann wird alles anders, weil wir so ein Stück spielen. Aber wir können den Leuten vielleicht zeigen und sie begreifen machen, dass es eine Möglichkeit gibt, gemeinsam dran zu arbeiten, dass alles hier eine Gesellschaft ist und eine Gesellschaft können, das sind wir alle und die können wir gemeinsam verändern.
Du hast eingangs schon die Sprache, die Sätze von Brecht erwähnt. Was zeichnet die aus?
Ja, eine unglaubliche Prägnanz. Ja, also wenn der Shente gleich zu Beginn sagt, wie soll ich gut sein, wo alles so teuer ist? Also ich meine, prägnanter kann man auch 80 Jahre später es eigentlich nicht in Worte fassen, was doch unser aller Problem meistens im alltäglichen Leben ist, oder?
Und ja, das gilt für heute, also komplettes Stück, also kann man heute noch genauso sehen wie damals oder gibt es natürlich schon neue Ebenen dann auch, oder?
Ja, es gibt natürlich eine neue Ebene, vor allem auch auf der Bildebene, dieses Tabakgeschäft, das die Shente da erwirbt, das haben wir ein bisschen, das hat die Sandra Fox als Ausstatterin ein bisschen modernisiert, das ist ein abstrakter Kiosk geworden bei uns und also auch ganz klar vor dem Hintergrund, Kioske sind heutzutage so immer seltener werdendere Punkte, an denen sich vielleicht auch Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und Bereichen begegnen, ja. Aber gleichzeitig ist das immer seltener der Fall. Auch die sind von steigenden Mieten bedroht, werden sozusagen irgendwo gerne auch mal weggentrifiziert oder passen nicht mehr so ins Stadtbild oder das Bild dieses Viertels. Und gleichzeitig haben sie noch was als Funktion. Die sind inzwischen, das kennen wir auch, wenn wir in so einen Kiosk irgendwo in so ein Bütchen reinlaufen, die sind bis unters Dach vollgestapelt mit Paketen, ja, von Amazon und Co. Das heißt, Menschen, die irgendwas bestellt haben, aber dadurch, dass sie auf der Arbeit sind, nicht erreichbar sind, die können es dann später dort als Postfilialersatz abholen, wofür so jemand, der oder die einen Kiosk leitet, vielleicht 5 bis 35 Cent für das Paket dann bekommt, also auch nicht wirklich viel. Und das war so für uns so auch die Übersetzung ins Heute. Also wenn später im Stück dann dieser Kiosk aufgewertet wird und eine ganze Tabakfabrik entsteht, dann wird es bei uns vom Bild her stärker eigentlich ein, ja, wie so ein Lagerhaus, ja, von verschiedenen Versandriesen.
Der Späti sozusagen, der dann wachsen kann. Was kommt da für unterschiedliche Leute da zusammen nochmal? Vielleicht ein bisschen das Klientel darzustellen?
Also wir haben da zum Beispiel eine fünf- oder sechsköpfige Familie, die sich versucht, da am Anfang bei Shente einzuquartieren. Wir haben den schon benannten arbeitslosen Flieger Yang Sun, der Shente immer wieder umwirbt. Wir haben einen Konkurrenten von ihm, der auftritt, einen Barbier, der aber einen großen Reichtum sozusagen mitbringen könnte und in Shente auch das Angebot macht, über diesen Reichtum zu verfügen, um Gutes zu tun, bei dem sich aber die Frage stellt, wie gut ist er denn wirklich, wenn er wenn er nicht mit ihr interagiert, sondern mit anderen irgendwie da sehr rabiat mit der Brennschere um sich schlägt und irgendwelche Hände zertrümmert. Es gibt den Wasserverkäufer, der mühsam Wasser heranschleppt und versucht zu verkaufen, was natürlich, wenn es zum Beispiel regnet, dann irgendwie auch kein lohnendes Geschäft ist. Der ist bei uns so ein bisschen, der verkommt bei uns ein bisschen zu so einem Maskottchen in der Wasserflasche. Also auch das so eine Übersetzung vielleicht und eine Annäherung ans Heute. Ne? Also diese wirklich billigen Jobs, böse gesagt, ja, dass man da in irgendeinem Kostüm irgendwo rumturnen muss, um noch ein paar Euro zu verdienen. Ein Polizist tritt auf, gibt sich auch erst hilfsbereit und wird dann aber wieder zum langen Arm irgendwie der Ordnungsmacht und droht den Kiosk zu schließen. Also das ist so eine ganze Melange einer Gesellschaft, die da irgendwie um diesen Kiosk oder in diesem Kiosk zusammenkommt.
Wie sichtbar ist das drumherum? Welche Rolle spielt China dann wirklich?
Ja, also eigentlich keine. Also zumindest nicht, wie wir das hier von der Fastnet leider noch kennen, ja, also da tritt bei uns niemand mit einem angeklebten Bärtchen oder irgendeinem komischen Hut auf, ja, also derlei komische Späße, das machen wir nicht.
Und inhaltlich, also so im Text, kommt es da vor?
Genau, also im Text kommt es eben so vor, wie Brecht es da geschrieben hat. Das heißt, es sind auch chinesische oder dem Chinesischen entlehnte Namen, denen teilweise sich auch, glaube ich, Bezüge herstellen lassen, zum Beispiel zu gewissen chinesischen Philosophen, mit denen sich Brecht auch auseinandergesetzt hat. Das heißt, da greift eben nach wie vor dieser Verfremdungseffekt von Brecht, aber auch da gehen wir eigentlich wahnsinnig souverän, würde ich das nennen, das führt eigentlich in meinen Augen eben genau dazu, dass man sich einfach mal kurz überlegt, also das sind auf jeden Fall keine Chinesen, auch wenn sie vielleicht chinesische Namen auf der Bühne tragen, wie fremd ist das denn sonst überhaupt, was da passiert oder was hat es eben mit uns hier zu tun heute?
Wie habt ihr den kompletten Text genommen? Wie seid ihr vorgegangen, das auf 2 Stunden zu?
Ja, das hat der Kollege Lars ja hier schon gerade gesagt. Ne? Das ist eigentlich ein sehr, sehr umfangreicher Text und den könnte man auch 3,5 Stunden spielen und dann natürlich mit Pause. Aber das ist einfach gerade durch die Auflagen nicht möglich und deswegen haben wir uns dann hingesetzt und da ganz massiv dran gestrichen, sodass wir jetzt bei 2 Stunden sind, was man noch hoffentlich ohne Pause eben ertragen kann, ohne dass es zu lang wird. Und ich bin aber auch da total überrascht, wie sehr dieses Stück das mitmacht und wie sehr trotzdem irgendwie der Geist davon oder die Idee Brechts sich transportiert.
Also blutet nicht das Herz bei jeder Streichszene?
Es blutet ein bisschen und dann kommt trotzdem die Freude dazu, wenn man einfach wieder die Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne sieht, wie die souverän da damit umgehen, auch mit einer großen, großen Freude einfach dieses wieder spielen dürfen, wieder an sowas arbeiten zu können. Und dann macht es einen auch das wieder vergessen.
Der gute Mensch von Sichuan, die Premiere ist am 26. September und dann gibt es viele Aufführungen. Es läuft bis in den Oktober auf jeden Fall oder vielleicht auch noch länger?
Das wird noch wesentlich länger dauern. Wir sind jetzt mit der Disposition ein bisschen in Verzug. Also an dem November-Spielplan arbeiten wir gerade. Das liegt natürlich daran, dass wir alle jetzt nach dem Sommer erstmal die neuesten Entwicklungen abwarten mussten. Was dürfen wir? Und es wird ausreichend Sichuan-Vorstellungen geben, auch noch im kommenden Kalenderjahr.
Ihr habt auch neue Formen, eine begehbare Installation der jungen Szene. Nächste quasi Uraufführung ist gleich schon am Montag. Weiß jemand was von Tom?
Ja, also das muss ich ein bisschen zweiteilig sagen. Diese Produktion der jungen Szene, das ist ja also der Jugendclub des jungen LTT. Und die hatten die Premiere, glaube ich, für März oder für April vorgesehen und sind eben Corona ausgebremst worden. Inzwischen haben sich dann die Dinge insofern ein bisschen überschlagen, dass die einen Zuschuss gewonnen haben oder vielmehr einen Antrag auf Zuschuss gestellt haben und der wurde ihnen auch bewilligt. Und da mussten sie jetzt unglaublich schnell reagieren, weil sie mussten bis 30. September irgendwas vorzeigen, um eben diesen Zuschuss zu rechtfertigen. Und deshalb sage ich zweiteilig, ab Montag 17 Uhr gibt es eine Vernissage einer Ausstellung mit Video, Beamer-Material, mit Bildern und so weiter und so fort. Um diese Produktion Weiß jemand was von Tom vorzubereiten oder vorzustellen oder ja anzuteasern. Die tatsächlich gespielte Produktion der jungen Szene folgt dann ein bisschen später.
Also eine Kompromisslösung sozusagen oder
ja, so ein kleiner Schnellschuss vorab, aber ich finde das ja auch interessant, sich da jetzt schon mal ein bisschen reinzuwühlen in diese Geschichte, die dann eben dann leibhaftig gespielt werden wird.
Und ja, so viel dann vielleicht auch erstmal für den Moment zu dem Projekt ab. Also kann man dann einfach selbstständig kommen zu den Öffnungszeiten abends, um
es ist, das dann anzugucken? Ich glaube, es ist immer 17 bis 19 Uhr. Damit es sich ein bisschen trennt von den Zuschauern, die dann für die 20 Uhr Vorstellung kommen, weil so riesig ist unser Foyer da dann leider auch nicht, als dass man da so Massen durchschieben könnte. Aber 17 bis 19 Uhr auf jeden Fall.
Weiß jemand was von Tom?
Ja.
Am LTT im Foyer. Und dann im Oktober, gleich am 2. Oktober, nächsten Freitag, dann die nächste Premiere und die zum großen Jubiläum. Von Hölderlin, der Hyperion auf der Bühne.
Ja, auf der Werkstattbühne. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eins der spannendsten Projekte überhaupt, denn der Hyperion ist zwar Hölderlins Hauptwerk, möchte man sagen, aber er ist ja dann doch auch ein bisschen sperrig. Und eine theatrale Umsetzung von Briefen oder Notizen, das ist natürlich auch immer eine gewisse Schwierigkeit. Deshalb haben wir Carina Riedl als Regisseurin damit beauftragt, die bei uns am LTT in den letzten Jahren viele etwas sperrigere literarische Stoffe, unter anderem Herz der Finsternis von Joseph Conrad, oder die Verwandlung von Franz Kafka gemacht hat und daraus unglaublich bildhafte und schöne Abende gemacht hat. Und meine Kollegin Laura Guhl oder unsere Kollegin Laura Guhl, die auch gerne heute hätte hier sein wollen, um den Hyperion würdig vorzustellen, die muss ich jetzt ein bisschen vertreten, weil sie auf einer Hyperion-Probe jetzt sitzt. Dieses Vergnügen hatten Adrian und ich noch nicht. Aber all das, was man so immer so mitbekommt, so aus der technischen Einrichtung und wie die Umsetzung ist, wird das ein unglaubliches Experiment. Also die Zuschauer werden auf unglaublich ungewöhnliche Art und Weise schon diesen Raum betreten, diese Werkstatt. Es wird auch nicht die klassische Sitzbestuhlung der Werkstatt geben, sondern es ist ein Raumkonzept von Pia Greven, der Ausstatterin. Und es wird mit Sound- und Videomaterial dort gearbeitet werden. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Sache. Und wer den Hyperion im Sommer auf der Neckarinsel gesehen hat von den Kollegen vom Theater Lindenhof, der, glaube ich, also wer es gesehen hat, glaube ich, sollte sich zu uns in die Werkstatt auf den Weg machen, um einfach eine andere Lesart und eine andere Herangehensweise oder ein anderes Konzept sich anzuschauen. Und wer es nicht gesehen hat, der muss sowieso kommen, weil den Hyperion, ich glaube, also ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mehr vom Hyperion haben werde, wenn ich ihn höre, als wenn ich ihn lese.
Das ist ja auch ein Roman, der ja auch der ist ja von der Länge her wahrscheinlich so, dass man schwer in 2 Stunden bekommt.
Ja, was ich höre, dauert 90 Minuten. Und es ist natürlich eine Auswahl. Es ist nicht wirklich Hyperion von A bis Z, sondern es ist eine Auswahl aus diesen Briefen mit vier wunderbaren SchauspielerInnen. Und da, glaube ich, kann man wirklich nur gespannt sein, vor allen Dingen über das Konzept. Inhaltlich kann sich der Hyperion jeder durchlesen. Da weiß man, dass es um diesen Sinn- und Lebenssinnsuchenden Pilger oder Eremiten geht, der mit sich hadert, mit seinem Leben hadert, aber eigentlich wirklich nur seinen Platz im Leben sucht.
Ja, aber weil viele Leute sich vielleicht doch nicht ranwagen an den Stoff von Hölderlin, den sich da durchquälen auch vielleicht, ne? Was kannst du noch sagen über mehr über Stück, über Inhalt und dann
wie? Ja, über Inhalt was zu sagen beim Hyperion, es ist extrem schwer. Es sind eben diese Briefe zwischen ihm und einem Freund. Dann gibt es noch die Diotima, die Frauenfigur, die er verehrt und vergöttert. Und da gibt es dann eben gewisse Parallelen zu seiner Lebensgeschichte mit der Susanne Gonthardt in Frankfurt, deren Kinder er unterrichtet hat als Hauslehrer und sich unsterblich in sie verliebt hat, bis ihr Mann sie ihn aus dem Haus gejagt hat. Und dann ist er auf seine Pilgerreise nach Frankreich gegangen. Also er ist ja zu Fuß in die Bretagne gewandert und zu Fuß wieder zurück. Und das sind ja alles so Parallelen zu dieser Hyperion-Geschichte. Also es ist ein Suchender, der seinen Platz nicht findet in der Welt. Und das eben sehr literarisch wunderbar ausgedrückt. Und wie ich schon sagte, ich glaube, es wird einen großen Spaß machen, dies zu hören.
Was findest du schön an der Sprache von Hölderlin? Oder auch beim Hyperion ist ja nicht gleich ein Gedicht.
Ja. Nee, also ich finde diese Bilder, die er schafft, unglaublich reich. Und es macht sofort irgendwie Assoziationen auf in alle möglichen Richtungen. Und da ist es mir wirklich aufgefallen, dass die, wenn ich jetzt seine Poesie mal vergleiche oder seine Gedichte vergleiche mit dem Hyperion, ist einfach diese Dichte der Sprache im Hyperion einfach unglaublich beeindruckend. Und Briefformen oder Briefromane sind da ja auch immer sehr dankbar, weil es erlaubt wird, einfach viel Seelenglut da reinzulegen. Und das ist einfach beim Hyperion unglaublich beeindruckend.
Die Premiere von Hyperion am LTT am Freitag, dem 2. Oktober. Und auch das wird wahrscheinlich noch länger laufen dann im Jubiläumsjahr.
Genau. Und auch darüber hinaus sicherlich, weil dadurch, dass wir wirklich diese unglaubliche Begrenzung der Zuschauer haben, werden wir natürlich von jedem Stück mehr Vorstellungen spielen, um das hoffentlich vorhandene Interesse da auch befriedigen zu können.
Um ein bisschen was auszugleichen dann, ja? Vielleicht dürfen ja auch bald mal noch mehr reinkommen. Was steht sonst noch an? Die nächsten Wochen und Monate am LTT?
Ja, der Lars hat es auch schon ganz zu Beginn angeteasert. Wir haben ein inszeniertes Konzert anstehen, eine große Inszenierung von Christoph Roos, unserem Oberspielleiter. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Der Titel verweist natürlich sofort, in welche Richtung es musikalisch gehen wird. Es wird um die neue deutsche Welle gehen. Und die wird mit den ganzen Politgrößen der 80er Jahre verschnitten werden. Ja, und inhaltlich kann, glaubt der Lars als Produktionsdramaturg, dann auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber das wird sicherlich was sein, was dann im Herbst nochmal im Saal hoffentlich so richtig schön knallen wird. Und wo wir uns natürlich umso mehr auch hoffen, dass das dann ein paar mehr Leute schon wieder gemeinsam erleben können. Weil dieses Konzertfeeling, das wissen wir alle, das ist natürlich, das stellt sich am besten ein, wenn man es nicht ganz vereinzelt erleben muss. Wir haben eine Produktion How to Date a Feminist. Das wird ein Zwei-Personen-Stück. Da geht es um einen Mann und eine Frau, die sich kennenlernen. Und der englische Titel macht es natürlich ein bisschen spannender. Da erkennt man nicht gleich, wie rum es gemeint ist. Der Kniff des Stücks, den die Autorin da vorgenommen hat, ist nämlich der, dass eigentlich der Mann in dieser Beziehung derjenige ist, der sich als Feminist definiert und sie diejenige, die eigentlich von sich sagt, sie steht eher auf die Macho-Typen. Und wie das dann irgendwie geht, wie die sich irgendwie dann daten und kennenlernen und welche, zu welchen Verwicklungen das dann natürlich führt und Auseinandersetzung und ob man überhaupt da dann zueinander findet oder was das auch mit so dem, den Gedankengängen der Einzelnen eben macht, das sehen wir dann und das wird da natürlich dann auch eine ganz, ganz spannende Kiste. Also das steht so im Herbst jetzt als nächstes bei uns auf dem Programm und dann müssen wir uns so sanft weitertasten und hoffen natürlich, dass wir das Programm weiter so halten können, wie es eben geplant wurde. Und dass wir dann eben hoffentlich eher mehr reinkriegen, die es dann auch anschauen können, als dass wir nochmal reagieren müssten.
How to Date a Feminist im Herbst und irgendwann, ja.
Genau, in der Nena-Reihenfolge.
Ja, genau. Muss man die da auch anfragen? Braucht man da?
Also ich hole da mal ein bisschen aus. Wir haben ja seit 2014, als Weckerlin hier als Intendant angefangen hat, immer darauf geachtet, dass unser Ensemble Musik machen kann. Und zwar selber. Damit wir keine externen Musiker, außer vielleicht mal Heiner Konczak als musikalischen Leiter oder jetzt wird es Jörg Wockenfuß sein, engagieren müssen. Und das ist auch nach wie vor so. Wir haben nur in den letzten Jahren einfach unglaublich viel Wert auf Rockmusik gelegt. Forever 27 sage ich nur oder Chelsea Hotel oder dazwischen von Heiner Konczak On the Road Again. Und wir haben gesagt, okay, jetzt lass uns mal eine andere Musikrichtung denken. Und Christoph Roos und ich und Jörg Wockenfuß und auch der Ausstatter Vinzenz Hegemann, wir sind alle so ein Jahrgang ungefähr. Ja, und wir sind alle einfach Leute, die mit der neuen deutschen Welle, aber auch mit der frühen neuen deutschen Welle, also wo es aus dem Deutschpunk dann immer belangloser wurde, sag ich mal. Ne? Also du kennst sicherlich auch noch Fehlfarben, Ideal und natürlich diese ganzen Anfänge, wo es so aus dem Deutschpunk kommt und dann irgendwann wurde es halt kleine Taschenlampe brennen und gib Gas, ich will Spaß. Und das ist aber musikalisch eine so geile Bandbreite. Und wir haben aber gesagt, anders als bei Forever 27 oder Chelsea Hotel, wo eben diese Rockmusiker quasi ihr Leben nochmal vorstellen oder ihre Geschichte erzählen, haben wir gesagt, nee, wir machen es ein bisschen anders. Das Ganze spielt im alten Bundeskanzleramt in Bonn, wo ja nichts mehr ist. Und da sind einfach eine Handvoll tote Politiker, die nichts mehr zu tun haben und vor allen Dingen nichts mehr zu sagen haben, keine Macht mehr haben und die vertreiben sich die Zeit, indem sie Neue Deutsche Welle spielen. Und man kann dann eben Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, Norbert Blüm und Petra Kelly erleben, wie sie da Musik machen. Und ich glaube, das wird ein großer Spaß, weil die Herrschaften hadern einfach auch politisch mit der Tatsache, warum hat das eigentlich mit der Wiedervereinigung nicht geklappt? Wo sind denn die blühenden Landschaften? Oder warum gibt es eigentlich nur braunen Pöbel und Hass und so weiter und so fort auf den Straßen? Und warum dürfen wir nicht noch mal politisch mitspielen und vielleicht die Dinge in die Hand nehmen, was sie natürlich auch nicht könnten.
Welcher Politiker singt dann welche Lieder?
Oh Gott, das ist noch nicht festgelegt.
Hast du schon eine Tendenz, was passt für wen? Oder gibt es überhaupt schon die Liedauswahl?
Ja,
muss man sich ja auch beschränken, ne?
Ja, man muss sich natürlich beschränken. Das hat dann auch rechtliche Gründe natürlich. Aber es wird jetzt nicht so unbedingt auf einen Politiker einen Song zugeschnitten sein, sondern sie werden gemeinsam einfach Musik machen. Es ist dann noch eine außenstehende Figur, die durch eine falsche Tür in einen falschen Raum kommt und das Ganze natürlich ein bisschen kommentieren kann. Die heißt Caro und ist also einfach nur ein junges Mädchen. Und ja, genau, die werden viel Spaß miteinander verbreiten.
Und die Nena kommt auf jeden Fall vor. Kannst du noch mal ein bisschen?
Doch, Nena kommt vor.
Ja, die sonst kommt vor. Die kommt auf jeden Fall vor, wenn es so heißt. Ja.
Als Figur natürlich nicht, aber wir haben das Stück deshalb so genannt. Wir haben mit mehreren Titeln jongliert. Aber irgendwie, irgendwo, irgendwann passt dann eben auch zu dieser etwas verstaubten Idee der Menschen, die irgendwo sind, irgendwie dahin gekommen sind und irgendwann mit sich selbst hadern oder eben zum Schlagzeug greifen.
Welche Favoriten hast du noch im Gepäck?
Also ich habe ja darauf gedrängt, dass Mussolini reinkommt.
Deutsch-amerikanische Freundschaft?
So, genau. Also ich glaube, der hat es auch geschafft in die Playlist. Und ansonsten ist es wirklich so eine Bandbreite von, ich sag mal, 1979 bis höchstens 84, würde ich mal sagen. Also die absoluten Mega-Spaß-Ausläufer wird es nicht unbedingt geben. Aber also die Hymnen muss es geben.
Und alles dann live gespielt und gesungen von den Schauspielern am
so
LTT.
Ist es. So ist es.
Gibt es schon einen Premierentermin?
Dieses Jahr noch. Guck doch mal in das Heftchen. Oh. Ich glaube, es ist Ende November. Aber das genaue Datum müsste ich...
Also ist ja auch noch eine Weile hin. Kann man ja auch noch recherchieren dann.
Haben wir schon 27. November im Saal. Und auf jeden Fall ist das natürlich das Stück für die Silvestervorstellung zweimal hintereinander.
Da fangt er auch wahrscheinlich erst demnächst dann mit den Proben an. Ne?
Genau, jetzt kommt die Sechuan-Premiere morgen, die nächste Woche Hyperion, dann haben die Leute ein paar Tage frei und ich glaube am 7. Oktober fangen wir an zu probieren.
So ist es ja immer, die spielen quasi parallel und proben ein neues Stück dann schon wieder ein.
Das ist das Schicksal und die Aufgabe der SchauspielerInnen. Und am Ende der Spielzeit haben sie dann 6 oder 7 Stücke im Kopf und müssen das dann jeden Abend abrufen.
Und es grenzt an Schizophrenie dann. Ja?
Meistens.
Da habt ihr es besser als Dramaturgen. Ja, ihr könnt abschließen dann, oder? Wenn es jetzt morgen die Premiere war, begleitest du...
Naja, also ganz abschließen natürlich nicht, also... versucht man das ja dann doch immer wieder auch mal selber zu schauen und vielleicht auch darauf zu reagieren. Ich meine, es ist ein Live-Prozess und Dinge verändern sich auch nach der Premiere noch und da kann oder sollte man dann auch nochmal vielleicht irgendwie was dazu sagen. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass auch da im Moment, das liegt das etwas brach durch Corona, aber es gibt ja diesen Punkt der Vermittlung. Also wir wollen ja auch ganz intensiv mit dem Publikum darüber, was wir da tun, in Kontakt treten. Das heißt, durch Einführungen, durch Nachgespräche, natürlich auch mal durch so schöne Formate wie bei euch jetzt hier. Das heißt also, so ganz ad acta legt man auch als Dramaturg oder Dramaturgin das Stück danach oder nach der Premiere nicht.
Aber wir haben natürlich den Vorteil, wir schreiben unsere Texte auf Papier. Das kann man dann in Form eines Programmheftes kaufen. Und wir müssen sie nicht auswendig lernen und ständig alle paar Tage mal wieder aufsagen.
Und das Programmheft des LTT gibt's am LTT und auch sonst wahrscheinlich noch an diversen Orten in der Stadt.
Das eigentliche Programmheft zu jeder Produktion natürlich nicht, die gibt es nur am Abend im Theater selbst, aber das wunderschöne Jahresheft mit dem wunderschönen Hölderlin-Zitat drauf, das liegt natürlich an verschiedenen Orten in der Stadt aus.
Und wir wünschen euch ein lautes Toi 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 für die Premiere von Der gute Mensch von Sichuan, aber natürlich auch für alle anderen Projekte und Premieren am LTT. Vielen Dank, Lars Helmer und Adrian Herrmann, für euren Besuch.
Danke dir.
Danke dir.
Sehr gerne.